Einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Freue mich hier zu sein, freue mich Sie zu sehen. Manche kenne ich so, wenn ich so mal meinen inneren Scanner über die Versammlung gleiten lasse. Manche, die meisten kenne ich noch nicht. Aber ich freue mich auf diesen Abend mit Ihnen. Der falsche Mut. Ich will gleich noch was zu der Überschrift sagen, aber vielleicht sollten wir zunächst mal den Text lesen, um den es heute Abend geht. Ich glaube, der wird ganz selten bepredigt sozusagen oder bebibelarbeitet. Matthäus 26, 30 bis 35. Heiko Grimmer sucht, glaube ich, die Texte raus. Sehe ich das richtig? Ja. Der guckt sich immer die Nischen aus, da wo niemand was drüber schreibt und es ganz wenig Predigtentwürfe gibt. Da muss man wirklich immer alles selber machen. Aber umso besser. Matthäus 26, ab Vers 30. Da heißt es, und als sie den Lobgesang gesungen hatten, nämlich beim Abendmahl, am Ende des Abendmahls, nachdem das Mahl vorbei war, der vierte Weinkelch herumgegangen war, da singt man den Lobgesang, die Psalmen 115 bis 118, die werden da gesungen. Nachdem sie das also gesungen hatten, gingen sie hinaus, die Jünger und Jesus, an den Ölberg. Dort liegt der Garten Gethsemane und dort wollen sie übernachten. Da sprach Jesus zu ihnen, in dieser Nacht werdet ihr alle Ärgernis nehmen an mir. Denn es steht geschrieben, und das steht im Propheten Sacharja, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Wenn ich aber auferstanden bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa. Petrus antwortete und sprach zu ihm, wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm, und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich nicht verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle Jünger. Ich will gar nicht lang drum rumreden. Heiko Grimmer hat diese Überschrift formuliert und diese Überschrift, die ist richtig, sie passt zum Text, sie trifft theologisch exakt den Punkt, aber sie gefällt mir trotzdem nicht. Warum? Weil wir mit dieser Überschrift viel zu schnell ein Urteil fällen über diesen Petrus. Mit dieser Überschrift, da haben wir eigentlich schon alles abgehakt. Petrus hat hier was falsch gemacht in dieser Geschichte. Mit dieser Überschrift erscheint schon alles im Buser zu sein. Alles klar, so nicht, Petrus. Da kann man sich schon, wenn man die Überschrift liest, zurücklehnen und der Abend ist gelaufen. Nein, nein, nein. Ich will diesen Petrus und das, was er hier tut, zuallererst einmal ganz positiv hochhalten. Petrus war mutig. Der war mutig und das schätze ich. Da habe ich einen ganz dicken Respekt davor. Und diese anderen Jünger auch. Diese Jünger wollen treu sein. Die wollen bei Jesus bleiben. Die wollen mit ihm durch dick und dünn gehen. Das waren Männer, die treu sein wollten und das, obwohl es in dieser Nacht brenzlig zu werden drohte. Das wussten die auch. Das waren Männer, die zum Teil eine Familie hatten, die hatten zu Hause kleine Betriebe. Das waren Männer, die etwas zu verlieren hatten. Es waren keine Singles und Junggesellen, alles. Nein, die hatten etwas zu verlieren. Das waren Männer, die hier wirklich etwas riskiert haben. Und wenn diese Männer hier sagen, und Petrus voran, Jesus, wir stehen zu dir, komme, was da wolle, dann ist das mutig. Und eigentlich wünsche ich mir solche mutigen Menschen. Eigentlich wünsche ich, dass ich so ein mutiger Mensch werde. Und deshalb das allererste will ich gegen den Strich, gegen den Titel herausheben, wir brauchen Mut. Petrus hatte Mut und genau diesen Mut brauchen wir in dieser Welt. Den brauchen wir in unserer Gesellschaft, in unseren Gemeinden, in unseren Familien, in unseren Ehen. Wir brauchen nichts dringender als Menschen, die Mut haben, die ganz viel Mut haben. Wir brauchen Menschen, so wie Petrus, die Mut haben, für die Wahrheit einzustehen. Der wollte sich wirklich den Mund nicht verbieten lassen. Der wollte wirklich, dass alle es hören, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Der wollte, dass die das mitbekommen. Hier ist der Messias für ganz Israel. Und das hat er ein Leben lang getan. Nur nach Ostern hat er es anders getan als vorher. Wir brauchen Menschen, die Mut haben, den Mund aufzumachen. Gerade dann, wenn es was kostet. Ich weiß nicht, ob Sie schon den Luther-Film gesehen haben. Ja, ich weiß nicht, ob Sie schon mal ins Kino gegangen sind. Also den Film sollten Sie mal angucken. Da sollten Sie mal ins Kino gehen, können Sie in der Kasse sagen, Volker Gägle hat es erlaubt. Also gehen Sie in den Luther-Film und lassen Sie sich einmal dieses Beispiel Martin Luthers um die Ohren wehen. Lassen Sie sich das mal durch die Ohren pfeifen. Das war ein Mensch, der Mut hatte. Dem hätte es wirklich mehrfach an den Graben gehen können. Und das arbeitet dieser Film ganz toll raus. Wie oft es hier diesem Luther um ein Haar an den Kragen gegangen wäre. Und dann steht der vor Kaiser und Reich, der steht vor den päpstlichen Abgesandten. Und die wollen nur eines von ihm hören, Widerrufe. Widerrufe, ich widerrufe, das wollten sie hören. Und er sagt's nie. Menschen, die Mut haben, für die Wahrheit einzustehen. Es wurden ja gerade, das ZDF kürt unsere Besten, ja, vielleicht haben Sie schon mal gesehen, es geht um den besten Deutschen, die besten Deutschen. Gestern war Luther dran, Luther oder Gutenberg. Ich würde sagen, rufen Sie doch mal an und geben Sie mal eine Stimme für Martin Luther ab. Es ist ein Spiel und es ist ja vielleicht blöd, sagen Sie, ist ja Blödsinn, unsere Besten und so. Das ist sowieso meine Mama oder wer auch immer. Aber es wäre doch ein tolles Zeichen, wenn wir unserem Volk das in Erinnerung rufen würden mit unserer Stimme, dass unser ganzes Volk, unsere ganze Sprache, aber auch unsere geistliche Situation auf den Fundamenten fußt, die dieser Mann wieder gelegt hat. Das wäre ein tolles Signal an ein ganzes Volk, sich einmal wieder mit diesem Martin Luther zu beschäftigen, wenn der ganz oben landen würde oder wenigstens den zweiten Platz machen würde. Also investieren Sie die 24 Cent für Martin Luther. Wir brauchen Menschen, die Mut haben. Mut haben, für die Wahrheit einzustehen. Mut haben, auch auf Widerspruch sich einzustellen. Das ist ja in unserer Welt nicht so wie bei Johannes B. Kerner, ne, wo im Grunde ganz klar ist, dass es nie unangenehme Fragen gibt, dass es nie spöttische Urteile gibt. Bei Johannes B. Kerner wird ja jeder Gast auf Watte gebettet. Wenn man mit Jesus auf Tour geht, wenn man für Jesus den Mund aufmacht, ist das anders. Da ist das mehr wie bei Was nun, Herr, sowieso. Da geht es zur Sache, da wird man nicht in Watte eingewickelt. Und Simon K. Petrus, das war so ein Anti-Watte-Bekenner. Das war einer, der sagte, was Sache ist. Petrus streicht hier in dieser Nacht nicht schon von vornherein die Segel. Der sagte, ich bleib bei dir. Wir brauchen Menschen, die Mut haben. Wir brauchen Menschen, die Mut haben, Zeit, Geld und Einsatz in unsere Beziehungen zu investieren. Petrus hat sich die Beziehung zu Jesus etwas kosten lassen. Der war kein Pfennigfuchser. Der war kein Schnäppchenjäger, so nach dem Motto, ich bin doch nicht blöd. Nein, der hat sich das Ganze etwas kosten lassen. Der wusste, der Weg mit Jesus hat seinen Preis und ich bin bereit, ihn auch zu zahlen. Ihm war die Beziehung zu Jesus etwas wert. Was sind eigentlich uns unsere Beziehungen wert? Wir brauchen Menschen, die wieder Mut haben, für Beziehungen auch Opfer zu bringen. Menschen, die in einer Zeit, in der jeder nur nach sich selber fragt, Mut haben, eine Familie zu gründen. Mut haben, Beziehungen zu leben und Kindern eine Chance zu geben. Mut haben, Zeit, Geld und Einsatz und Mühe und viele Jahre für Kinder zu investieren. Wir brauchen Menschen, die den Mut haben, in treue, dauerhafte und tragfähige Beziehungen zu investieren. Wir brauchen Menschen, die nicht aus Beziehungen fliehen, wenn die Belastungen größer werden als die Belustigungen. Wir brauchen Menschen, die wieder Mut haben, treu zu sein. Und die so zu Menschen werden, auf die Verlass ist. Menschen, auf die man sich verlassen kann. Menschen, deren Wort etwas zählt. Und zwar länger als nur 3 Stunden. Menschen, die treu sind einem Ehepartner gegenüber, einer Familie, einer Gemeinde. Dieser Mut, der ist nichts für Rosamunde Pilcher-Fans. Nicht in einer Ehe und in einer Familie oder Gemeinde, da geht es nicht immer nur romantisch zu. Das sind nicht die Hintergrundlandschaften immer wie im Urlaub. Da gibt es nicht nur rührige Sonnenuntergänge, da braucht man manchmal so Stahlkocherqualitäten. Da muss man auch durch, wenn es heiß hergeht. Wir verlieren heute ja ganz, ganz schnell den Mut, wenn uns die Angst packt, dass wir zu kurz kommen könnten. In uns wabert so ganz seicht unter der Hautoberfläche die ganz große Angst, ich könnte zu kurz kommen im Leben. Ich könnte zu kurz kommen, wenn ich mich in einer Beziehung zu lange binde. Ich könnte zu kurz kommen, wenn ich ein Kind in die Welt setze und für es verantwortlich bin. Ich könnte zu kurz kommen und so weiter, wenn ich nur einen Partner habe. Ich könnte zu kurz kommen in meinem Beruf, in meiner Arbeitsstelle. Ich könnte überall zu kurz kommen. Wir brauchen Menschen, die Mut haben zu dieser Treue. Nur da gibt's Leben. Wir brauchen Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen. In einer Gemeinde, zum Beispiel als Kirchengemeinderat, in einem CVM oder auch ganz einfach, oder was heißt einfach, das ist schon lustig, in einem Jugendkreis oder in einer Kinderkirche. Sehen Sie, in der Gemeindearbeit, da kann man keine ICE-Fahrer brauchen, die nur möglichst schnell und bequem nach vorne kommen wollen. In einer Gemeinde brauchen wir, und in der Jugendarbeit, da brauchen wir Nahverkehrsexperten, die sich nicht zu schade sind, an jeder Milchkanne zu halten, um auf junge Menschen zu warten. Da muss man auch mal Umwege in Kauf nehmen. Da muss man Sonderstopps in Kauf nehmen. ICE-Fahrer sind in der Gemeindearbeit fehl am Platz. Da brauchen wir Menschen, die Zeit mitbringen für andere. Denen auch der dritte Stopp bei der vierten Milchkanne nicht zu viel ist, weil da ein junger Mensch wartet und ich warte auf ihn, bis er kommt. Wir brauchen Menschen, die den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen in unserem Gemeinwesen. Nein, es ist heute wirklich nicht lustig. Man denkt sich immer, diese Politiker, die gieren ja nur nach Macht und Geld. Es ist nicht lustig, in unseren Tagen Bürgermeister zu sein. Es ist nicht lustig, auf regionaler oder kommunaler Ebene oder auch auf Landes- oder Bundesebene Verantwortung zu übernehmen, wo wir überall Reformen durchbringen müssen, das macht wirklich keinen Spaß. Das ist nichts für Leute, die sich in der Sauna immer ganz nach unten setzen, wo es am kühlsten ist. Da braucht's mutige Leute, die sich in der Sauna immer auf die oberste Reihe setzen, die auch bei heißen Temperaturen kühlen Kopf bewahren. Wir brauchen heute mutige Menschen, die wieder die Herausforderung eines Theologiestudiums auf sich nehmen. Die Württemberger sind sehr bequem und scheu geworden. Es gibt ganz wenig junge Menschen aus Württemberg, die dieses Wagnis, die diesen Mut noch aufbringen, Theologie zu studieren. Nein, das ist auch nicht sehr lustig. Das ist nichts für Warmduscher, die immer nur bei 38 Grad duschen. Da muss man lange studieren, da muss man sich mit vielen Anfechtungen herumschlagen. Nachher hat man als Pfarrer nie berauschend viel Geld. Man muss arbeiten bis zum Umfallen und immer mindestens mit der halben Gemeinde hat man Ärger, aber man kann Reich Gottes bauen. Man kann Reich Gottes bauen und das brauchen wir heute. Menschen, die Mut haben zum Theologiestudium, Mut haben, einer Gemeinde zu dienen, einer Kirche zu dienen. Wir brauchen heute Menschen, die den Mut haben, gerade heute den Geldbeutel aufzumachen. Gerade jetzt, wo die Angst umgeht, in einer Zeit, wo keiner weiß, wie es weitergeht und man den Eindruck gewinnt, am wenigsten weiß es die Regierung. Jetzt gerade gehört der Mut dazu, weiter zu spenden. Jetzt gehört der Mut dazu. Alle christlichen Spendenwerke, die merken zurzeit, dass die Menschen Angst haben. Dass auch Christen Angst haben, weil sie nicht wissen, ob ich mein Geld vielleicht nächstes oder übernächstes Jahr selber sehr dringend brauche. Im Blick auf die wirtschaftliche Situation in unserem Land. Es braucht gerade in diesen Tagen Menschen, die den Mut haben, einen Dauerauftrag einzurichten. Um die Werke zu unterstützen, die im Glauben auf Jesus vorangehen und unser Land durchdringen möchten oder auch die weltweite Mission durchdringen möchten mit dem Evangelium. Sehen Sie, und deshalb nicht zu schnell diesen Petrus in die Pfanne hauen hier. Der Petrus war mutig. Und das sollten wir ganz hoch anerkennen. Es gehört dem Mut dazu, in dieser Nacht an der Seite Jesu zu bleiben. Jesus war in dieser Nacht ein verfolgter Christus. Und es gehört auch heute Mut dazu, auf der Seite verfolgter Christen zu stehen. Ich bekomme in jeder Woche neue Informationen, dass weltweit in ganz vielen Ländern Christen verfolgt werden, Christen benachteiligt werden, Christen bedroht werden, Christen inhaftiert werden. Wir leben in einer Welt, in der sich die Medien diesen Botschaften verschlossen haben, aber in der wie nie zuvor Schwestern und Brüder weltweit verfolgt werden, unterdrückt werden, in Angst versetzt werden. Und es gehört Mut dazu für die, die Stimme zu erheben. Wir hatten in der vergangenen Woche das hautnah im Bengelhaus erlebt. Ein unserer Studenten hat sich für die Apostasy-Campaign stark gemacht. Eine Kampagne, die darauf zielt, dass in vielen Ländern, wo es verboten ist, die Religion zu wechseln, beziehungsweise es sind alles islamische Länder, viele islamische Länder, ist es zwar erlaubt, Muslim zu werden, aber es ist einem Muslim nicht erlaubt, irgendetwas anderes zu werden. Und das widerspricht den Menschenrechten. Das widerspricht den Menschenrechten, die diese Länder auch unterschrieben haben. Und es gibt jetzt eine Kampagne, wo Christen dafür eintreten, dass auch in diesen Ländern Menschen das Recht bekommen, ihre Religion frei zu wählen. Da gibt es eine Unterschriftenkampagne, die dann, wenn die Listen voll sind, an Kofi Annan, den Generalsekretär der Vereinten Nationen, geschickt werden. So. Und jetzt ist die Angst da, was ist, wenn diese Listen in die Hände von Islamisten fallen? Was ist, wenn diese Listen irgend so eine Al-Qaida-Spinne in die Hände bekommt? Was ist, wenn die nächste Bombe unter meinem Hintern zündet? Das macht Angst. Da braucht es Mut dazu, die Stimme zu heben. Da braucht es Mut dazu, auch eine Unterschrift zu leisten. Hätten Sie den Mut dazu? Wir ahnen gar nicht, was für ein Vorrecht wir haben, in einem Land zu leben, wo wir diese Ängste nicht zu haben brauchen. Aber mal ganz ehrlich, würden Sie dennoch zu den Weissacher Tagen kommen, wenn Sie sich namentlich registrieren lassen müssten, um hier reinzukommen? Würden Sie dennoch zu den Weissacher Tagen kommen, wenn der Lehrer Ihrer schulpflichtigen Kinder am nächsten Tag vor der Klasse verkündet, dass der Vater von Matthias, Michael, Sarah oder Stephanie bei den Weissacher Tagen war? Und man das sehr ungern sieht und wenn die Kinder deshalb zum Außenseiter stempelt, würden sie dann noch kommen? Petrus war so einer, der Mut hatte. Und deshalb will ich es am Anfang ganz dick unterstreichen. Wir brauchen mutige Menschen, so wie Petrus. Aber jetzt müssen wir zum zweiten Teil kommen. Im Reich Gottes ist Mut gut, aber nicht gut genug. Im Reich Gottes ist Mut gut, aber nicht gut genug. Was war eigentlich das Problem an diesem Mut des Petrus? Warum war dieser Mut zwar gut, aber in dieser Nacht nicht gut genug? Das Problem an diesem Mutanfall des Petrus war, dass sein Mut sich zu 100% aus seinem eigenen Selbstbewusstsein gespeist hat, aus seiner eigenen Tüchtigkeit. Nicht dieser Petrus war ja ein selbstbewusster Mann. Das war sozusagen ein mittelständischer Fischereiunternehmer. Wir denken immer, der hat so seine Angel in den See Genezareth gehalten und war froh, wenn er 3 Fische rauszog am Tag. Nein, der war ein mittelständischer Unternehmer. Die hatten Angestellte, das waren Leute, die hatten vielleicht auch einen gewissen Besitz, einen gewissen Wohlstand. Der war selbstständiger Unternehmer. Das war sozusagen ein Alpha-Typ. Ein Leithammel oder im Gorilla-Jargon ein Silverback, das sind die Gorilla-Männchen, die Chefs von so Herden sind da. Petrus, ein Silverback. Der Petrus wusste, da wo ich bin, da ist vorne. Und mit dieser Erfahrung seines Lebens, mit diesem geballten Selbstbewusstsein, da ist er jetzt in diese Nacht hineingegangen. Aber im Reich Gottes zählt das alles nicht. Im Reich Gottes, da zählt nicht unsere Tüchtigkeit, nicht unsere Fähigkeiten, nicht unser Mut, sondern im Reich Gottes, da zählt ganz allein der Wille und die Kraft Gottes. Jesus hat es mal ganz nüchtern auf den Punkt gebracht. Jesus sagte einmal, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und das hat Petrus nicht begriffen gehabt in dieser Nacht. Was das Reich Gottes angeht, sind wir erschreckend ohnmächtig. Erschreckend ohnmächtig. Es ist zum Verrücktwerden. Was das Reich Gottes angeht, sind wir alle miteinander total hilflos. Der Petrus dachte, Jesus, in der Nacht, hey, ich regle das für dich. Sowas kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Ich gehöre zur See Genezareth Marine. Jesus, das ist alles überhaupt kein Problem. Jesus, kennst du Popeye, den Seemann? Das ist mein kleiner Neffe. Das beeindruckt mich doch überhaupt nicht, was da kommen mag in dieser Nacht. Mit diesem Selbstbewusstsein, mit diesem Tüchtigkeit und Machbarkeitswahn ist er in diese Nacht gegangen. Kennen Sie diesen Tüchtigkeits- und diesen Machbarkeitswahn? Ich kenne das manchmal. Es gibt Gemeinden, die sagen, boah, also wenn wir bei uns eine Evangelisation machen und wenn wir dann den richtigen Redner einladen und wenn wir die richtige Musikgruppe holen und wenn wir auch noch beten, was das Zeug hält, dann muss das doch klappen mit einer Erweckung bei uns. Oder wenn wir in unserer Gemeinde mal den richtigen Pfarrer an Land ziehen und wenn wir dann noch die richtigen Leute in den Kirchengemeinderat bekommen und wenn wir dann noch das richtige Gemeindeaufbaukonzept aus der Tasche ziehen, dann muss das doch klappen mit unserer Gemeinde und mit dem Gemeindeaufbau. Da muss doch was werden und wenn nicht, dann bauen wir noch ein tolles Gemeindehaus und wenn es sein muss, noch ein TFIM-Heim dazu. Und dann kann doch wirklich nichts mehr schief gehen. Oder wenn wir das Bengelhaus da arbeiten, ich wenn es geschwind erwähnen darf, wenn wir das Bengelhaus noch ein bisschen mehr aufmöbeln und die Studenten noch ein bisschen mehr trimmen, dann muss in unserer Kirche das doch wieder werden. Das muss doch aber auch klappen. Oder stellen Sie sich vor, alle Christen auf dieser Welt würden 1.000 Euro geben im Monat. Da müsste doch was zu machen sein gegen den Hunger und das Unrecht in dieser Welt. Da müsste doch was zu machen sein gegen die entsetzliche Armut auf diesem Globus. Dann müsste man doch das Reich Gottes wenigstens ein bisschen voranbringen können. Aber jetzt sagt Jesus, was das Reich Gottes angeht, können wir nichts machen. Wir können zwar tatsächlich eine Evangelisation machen, wir können tatsächlich den besten Pfarrer holen, wenn es ihn überhaupt gibt. Wir können tatsächlich eine tolle Gemeindeaufbauarbeit machen. Wir können auch ein Gemeindehaus, ein CFIM-Heim bauen, kann man alles machen. Wir können so viel Geld geben, bis wir keins mehr haben. Aber ob dadurch Gottes Reich auch nur einen Millimeter vorankommt, das haben wir nicht in der Hand. Das haben wir nicht in der Hand. Wir sind entsetzlich ohnmächtig. Wir singen ja oft dieses Lied, ein feste Burg ist unser Gott. Jetzt haben wir wieder Reformationsfest, da wird es immer mal gesungen. Und da heißt es dann in irgendeiner Strophe mit unserer Macht ist nichts getan. Wissen Sie was? Ich fürchte, wir alle miteinander begreifen auch nicht annähernd, was wir da singen. Wir begreifen nicht annähernd, was Martin Luther da geschrieben hat. Unsere Ohnmacht, etwas für das Reich Gottes tun zu können, ist unendlich viel größer, als wir ahnen. Das ist eine der Grundwahrheiten des Reiches Gottes. Und das kann einen ja schon fertig machen. Als Studienleiter im Bengelhaus, da kommt man ja ganz ordentlich rum im Land, als C5-Vorsitzender auch. Und da kommt man in viele Gemeinden, Bibelstunden, Jugendkreise und dann denkt man sich so bei der Vorbereitung, zum Beispiel dieser Bibelarbeit heute Abend, also wenn du denen in Weissach dieses Beispiel erzählst. Und wenn du noch die richtige Stimme, das richtige Timbre dazu wählst, dann müssten denen doch die Tränen kommen in Weissach. Und da müsste dann doch, aber da müsste doch wirklich eine Erweckung ausbrechen, wenn du das so formulierst. Dann sagt Jesus, ohne mich könnt ihr nichts tun. Da kannst du Predigten und Bibelarbeiten machen, wie du willst, Formulierungen und Stimme senken und heben, wie du willst. Ohne mich kannst du nichts tun. Du hast das nicht in deiner Hand, da kannst du gar nichts machen mit allen Tricks und allen manipulativen Methoden, die du auch anwenden magst. Ohne mich kannst du nichts tun. Das ist ja wirklich ein Problem auf so Kanzeln, dass man ganz ehrlich Menschen gewinnen möchte. Ich würde sie sehr gerne gewinnen an diesem Abend. Ich habe darum gebeten, dass Sie einen Schritt vorankommen in Ihrem Glauben heute Abend. Vielleicht sogar einen großen Schritt. Ich habe darum gebeten, dass in Ihrem Leben Entscheidungen fallen. Vielleicht auch heute Abend. Aber ich kann es nicht machen. Es ist immer so, in Benglau ist es mit unseren Studenten, machen wir immer Probegottesdienste, wo die so mal üben zu predigen. Und der erste Gottesdienst ist immer das Gleiche. Da denkt jeder Student, wenn ich komme, dann bricht da die Erweckung aus. Weil auf mich hat die Kirchengeschichte gerade noch gewartet. Das war bei mir auch so. Ist bei jedem so. Das ist auch normal. Und Jesus sagt, vergiss es. Ohne mich kannst du nichts tun. Du mit deinen Worten, deiner Tüchtigkeit und deinem Mut kannst gar nichts machen. Und genau das ist es, was Petrus in dieser Nacht lernen musste. Und vielleicht ist es das auch, was wir ab und an mal lernen müssen. In unserem Machbarkeits- und Tüchtigkeitswahn, wo wir so oft denken, wir hätten die Sache im Griff bei uns, im CVDM und in der Gemeinde und der Kirchengemeinde erst recht. Das ist das Bittere, was Petrus lernen musste. Er kann es nicht machen. All seine Erfahrungen als tüchtiger See Genezareth-Seemann, die sind in dieser Nacht für die Katz. Und er musste noch was anderes lernen in dieser Nacht. Es gibt außer Gott noch eine andere Macht, die stärker ist als wir. Auch das musste er lernen. Im Lukas-Evangelium, da spricht Jesus in diesem Zusammenhang zu Petrus folgenden Satz. Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben wie den Weizen. Ich aber habe dafür gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist das andere. Wir sind als Reich Gottes Arbeiter ungeheuer angegriffen. Satan hat gebeten, euch zu sieben wie den Weizen. Er gebraucht hier einen Vergleich, ein Bild, das die Jünger damals gut verstanden. Am Ende der Getreideernte in Israel, da warf der Bauer den Weizen zuerst in die Luft, damit der Wind die Spreu davon trug. Und dann siebte er diesen Weizen noch zweimal. Zuerst durch den Grobsieb, damit Strohhalme und grobe Steine ausgesiebt werden. Und dann noch durchs Feinsieb für die kleinen Steinchen die Schmutzreste, damit am Ende reines Korn da ist. Und genau so, sagt Jesus, genau so möchte der Satan auch die Jünger sieben. Ja, er möchte auch uns sieben. Satan bittet sich das Recht aus, uns hin und her schütteln zu dürfen. Das ganz Erstaunliche ist, dass Jesus es zulässt. Wir bekommen keine Antwort darauf, warum er das tut, aber Jesus lässt es zu, dass wir von Satan auf die Probe gestellt werden. Er lässt es zu, dass Satan Druck auf uns ausübt, dass wir manchmal von allen Seiten in die Zange genommen werden, dass wir gerüttelt und geschüttelt werden wie in einem Sieb. Jesus lässt es zu, dass Satan an jungen Christen die Probe aufs Exempel machen darf, dass er testen darf, was eine Entscheidung wert ist. Er lässt es zu, dass Satan uns in manche moralischen Zwickmühlen führt, um zu testen, ob unser Glaube mehr ist als ein Lippenbekenntnis. Jesus lässt es zu, dass manchmal furchtbares Leid über uns ausgeschüttet wird, damit er sieht, ob wir nur an einen Gutwettergott glauben. Gott lässt es zu, dass Satan unseren Glauben auf die Probe stellt, aber es steht noch dieser andere Satz da. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört. Auch das gehört dazu. In jedem Moment unseres Lebens steht Jesus fürbittend über uns. In jedem Moment unseres Lebens sind wir umbetet von diesem Herrn der Herrlichkeit, der an uns denkt, der nicht möchte, dass auch nur einer verloren geht, der geboten hat, dass nichts uns scheiden kann von seiner Liebe. Wir sind umbetete Menschen. Und das zählt. Und das ist es, was Petrus in dieser Nacht gelernt hat. Durch dreimaliges Versagen hindurch hat er das begriffen. Ich bin einer, der nicht auf da zählen Menschen, die sich mutig machen lassen. Und das ist das Dritte und das Letzte. Wir brauchen den Mut zum Neuanfang. Jesus sagt hier, ich gehe euch voran nach Galiläa. Das heißt ja, Jesus sagt hier den Jüngern, die in dieser Nacht ihn verraten werden. Jesus sagt den Jüngern, denen er das ankündigt, dass sie in dieser Nacht versagen werden. Er sagt ihnen, du, ich gehe euch voran. Und wir werden uns wiedersehen. Und wir werden wieder eine Gemeinschaft bilden. Und ihr werdet mir wieder die Hand reichen. Wir werden wieder eine Einheit werden über allen Zerwürfnissen dieser Nacht. Über allem Versagen. So wie Jesus den Jüngern das Versagen prophezeit, so lädt er sie im gleichen Moment zu einem Neuanfang ein, zur Umkehr.
bei diesem Herrn, da gibt es auch ein Danach, einen neuen Anfang, eine neue Chance. Auch das gehört zu dieser Geschichte. Auch das gehört zur Nachfolge Jesu. Mich macht es manchmal etwas nachdenklich, dass ich so selten das erlebe. Neuanfänge mit Jesus. Wir erleben viele Bekehrungen, Erstanfänge. Aber ich erlebe nur sehr selten Neuanfänge. Wir reden oft viel von Bekehrungen, aber manchmal gewinnt man den Eindruck, dass ab dann eigentlich alles perfekt läuft im Leben eines Menschen, im Leben eines Christen. Und wir wissen alle, dass das nicht so ist. Und selbst bei ganz sichtbaren Katastrophen im Leben eines Menschen geschieht es merkwürdigerweise nur sehr selten, dass ein Neuanfang gewagt wird. Woran liegt das eigentlich? Hängt das vielleicht damit zusammen, dass wir still, aber entschieden denken, dass wir sowieso besser sind als Petrus? Dass wir denken, oh, mir wäre das nicht passiert, ich wäre ganz bestimmt treu geblieben in dieser Nacht. Es ist manchmal verräterisch, wie wir über andere reden, die in ihrem Leben hingefallen sind, in ihrer Ehe oder im Blick auf das Geld, das ihnen nicht gehörte, im Blick auf Drogen, im Blick auf Gesundheit. Und dann begründen wir das oft ganz menschlich. Ja, ich habe es ja schon immer gewusst und so weiter. Ich habe schon kommen sehen, er hatte ja schon immer eine Schwäche dafür. Oder ah, das steckt in seinem Persönlichkeitstyp drin. Das mag ja vielleicht in der Tat nicht falsch sein. Das mag auch bei Petrus im Persönlichkeitstyp drin gelegen haben. Aber das war nicht der Grund dafür, dass er versagt hat, sondern der Grund ist, dass eine viel größere Macht ihn versucht hat und Jesus das zugelassen hat und er gefallen ist. Und deshalb ist die erste Antwort auf das Versagen eines Menschen nicht die Besserwisserei, ich habe es schon immer gewusst, nein, sondern die Fürbitte. Herr, hilf du ihm wieder zurecht, weil du stärker bist als der Versucher, weil du stärker bist als alle Mächte dieser Welt. Du kriegst das hin, nur du. Und deshalb beten wir im Vater unser tagtäglich und führe uns nicht in Versuchung. Das ist ein Anerkenntnis dieser Tatsache, dass es auch eine andere Macht gibt, die stärker ist als wir. Aber es ist auch eine Bestätigung der Tatsache, dass Gott stärker ist als diese andere Macht. Herr Jesus, führe du mich nicht in Versuchung. Gib du auf mich Acht, der ich zufälligerweise noch stehe und noch nicht gefallen bin. Das sind die Gebete, die wir brauchen. Die zweite Antwort ist die Einladung zum Neuanfang. Herr, fang mit mir von vorne an. Fang ganz von vorne an. Ich weiß nicht, ob Sie schon einmal einen Neuanfang gemacht haben im Leben. Wir empfinden das manchmal als Schande. Nein, es ist eine der mutigsten Taten, die es gibt, neu anzufangen mit Jesus. Haben Sie schon mal gebeichtet? Wir verbinden mit Beichte vielleicht etwas Katholisches. Nein, Beichten heißt sterben vor Jesus und neu auferstehen vor Jesus. Und Martin Luther sagt, Beichte ist wie Licht, Leben und Seligkeit. Beichten ist, wie wenn man in einem dunklen, stickigen Raum wieder das Fenster aufmacht und Licht reinkommt und frische Luft reinkommt und man mal wieder durchatmen kann, weil man sich in einer Sauna eingeschlossen hat. Zum Neuanfangen braucht's Mut. Das ist der Mut, den wir bei Jesus brauchen. Er sagt, du sei nicht zu stolz, dir deine Schuld vergeben zu lassen. Immer wieder, immer, immer wieder. Und sei nicht zu hochmütig, neu von vorne anzufangen. Es gibt keinen größeren Mut als den Mut zum Neuanfang. Zum Neuanfang mit Jesus, zum Neuanfang vielleicht in einer Ehe, zum Neuanfang in einer zerrütteten Beziehung mit Eltern oder Kindern, zum Neuanfang in einer Gemeinde, zum Neuanfang im eigenen Leben. Ich wünsche uns allen diesen Mut. Jesus ist da. Was fehlt uns noch? Amen. Ich möchte beten mit uns. Herr Jesus Christus, danke, dass du mit deinen offenen Armen immer wieder vor uns stehst, uns einlädst, umzukehren, all unser Versagen zu dir zu bringen. Herr Jesus, wir schämen uns oft dafür und wir verstecken uns manchmal. Und dabei stehst du da als der liebende Herr, der schon immer für uns gebeten hat, dass unser Glaube nicht aufhört. Herr Jesus, du möchtest nicht, dass auch nur einer verloren geht. Herr Jesus, wir bitten dich um diesen Mut. Diesen Mut, uns den Mut von dir schenken zu lassen, nicht aus den eigenen Kraftreserven heraus unser Leben meistern zu wollen. Wir bitten dich um diesen Mut, auf dich zu hören und dir zu vertrauen, auch in unserer Gemeindearbeit. Wir bitten dich um Vergebung, da wo wir mit unseren Möglichkeiten uns so stark gefühlt haben und dachten, wir könnten etwas machen in deinem Reich. Herr Jesus, wir bitten dich um Mut. Komm in unser Leben und richte auf, was gefallen ist. Komm in unsere Gemeinden und mach neu, was alt geworden ist. Komm in unser Land und schenk ihm noch einmal eine Umkehr. Wir bitten dich in deinem Namen. Amen. Thank you.